Diesen Moment habe ich vorzeitig auch abgegriffen und habe im Grunde genommen auch eine Reißleine aufgezogen. Ja? Ohne dass ich jetzt da wieder in so einen Strudel reingekommen bin, in der es mir super schlecht oder sowas ging, ja, oder in der ich irgendwie Panikattacken oder sonst irgendwas bekomme, ja, sondern.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser mit mir, Tilman Vorhoff, dem Host. Ich stelle hier ja vielen inspirierenden Menschen jede Woche dienstags spannende Fragen, wie sie ihre Ideen gestartet haben oder umgesetzt haben. Und diese Woche dabei Patrick und Mika Wippel, die mit Fairfox eine ja, nachhaltige Alternative zum Amazon-Marktplatz aufbauen, gerade dabei sind. Und ja, wir haben natürlich darüber gesprochen, was da so die Steine sind, die ihnen im Weg liegen, wie sie die aus dem Weg räumen und wie man sich in einer Burnout-Klinik kennenlernt und dann gemeinsam so ein Projekt startet. Das unter anderem die Themen in der heutigen Folge. Entschuldigt ein bisschen die Mikroqualität. Denn ja, irgendwie hat was mit den Einstellungen nicht gepasst. Deswegen nicht allerfeinste Audioqualität, aber der Inhalt dafür wieder erste Sahne. Von daher, da gewöhnt man sich nach den ersten 5 Minuten auch dran. Dann hört man das gar nicht mehr. Also nicht abschrecken lassen direkt von Anfang an. Denn sonst verpasst ihr den coolen Content, den es dann im Gespräch gibt von den beiden. Folgt dem Podcast gerne bei Spotify, damit ihr auch die nächsten Folgen nicht verpasst. Wenn ich mich mit 2 Schwestern unterhalte darüber, wie sie Hamburg sauberer machen. Falls es gleich während der Folge irgendwie eine Stelle gibt oder ja eine Phase gibt, wo du meinst, ey, das motiviert gerade irgendwie, finde ich mega inspirierend. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn das auch noch andere irgendwie hören würden. Oder ich habe da vielleicht 1-2 Leute auf dem Kopf, die ich sowas sofort weiter teilen würde. Dann ja, teile das doch gerne mal mit deinen Freundinnen, Freundinnen oder auch direkt mit einer ganzen Community mit deinem Key-Learning einfach. Und da gibt es bei Spotify eine coole neue Funktion, könnt ihr einfach auf Teilen während der Episode gehen und da kann man auch dann an der Stelle, wo man jetzt gerade sich befindet, sozusagen auswählen, da gibt es einen Knopf oben rechts oder links, da das wirklich dann nur diese Stelle geteilt wird. Das heißt, wenn jemand aus deiner Story auf diesen Link klickt, dann geht es direkt auch dort los. Also da könnt ihr dann irgendwie eure Lieblingsstelle teilen und wenn ihr das macht, dann verlinkt mich einfach und als kleines Dankeschön für das Teilen in den sozialen Medien. Teil des Wissens ist immer besseres Wissen. Dann gibt es auch von mir ein kleines Dankeschön mit einem Shoutout in den Shownotes. Ein kleiner Zungensprecher, aber ich habe ihn jetzt gut hingekriegt. Und genau, dann kriege ich das mit. Verlinkt mich einfach mit @kalteswasserpodcast in deiner Story. Und dann, ja, war es das erstmal von mir an dieser Stelle und ich wünsche euch hiermit viel Spaß mit dem Interview.
Ja, hallo Patrick, hallo Mika.
Hallo.
Hi Tilman, grüße dich.
Hi, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf das heutige Gespräch. Ihr seid ja gerade mitten dabei. Ihr habt letztes Jahr gestartet mit eurer nachhaltigen Alternative, sage ich mal kurz gefasst, zu dem größten Marktplatz, den man so kennt, Amazon, wo sicherlich jeder auch schon mal bestellt hat. Und jeder vielleicht, der so ein bisschen in Richtung Nachhaltigkeit versucht, sich zu bewegen, sich eine Alternative gewünscht hat. Und ich würde ganz gerne so ein bisschen anfangen kurz. Ihr seid jetzt ein Ehepaar, ne? Also ihr seid verheiratet. Und vielleicht mal ganz kurz zu euch. Wie habt ihr euch kennengelernt? Seit wie lange seid ihr sozusagen schon auf der gemeinsamen Reise unterwegs?
Ich würde einfach mal starten. Wir haben uns 2014 erst in Anführungszeichen kennengelernt. Erst im Sinne von, wir waren eigentlich beide schon mittendrin in unserem Leben. Patrick war in einer sehr langen Beziehung. Ich war gerade raus aus einer langen Beziehung, hatte eigentlich gerade gar keine Lust. Wollte mich auf mein Studium konzentrieren. Und wir sind dann beide eigentlich am unwahrscheinlichsten Ort zusammengetroffen, den man sich vorstellen kann, an dem man eine Beziehung aufbauen könnte. Wir haben uns in der Burnout-Klinik kennengelernt. Also wir waren dann beide an einem Punkt, wo wir in unserem Leben nicht mehr so weitermachen wollten oder konnten. Also auch ganz stark der Körper gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter. Und ja, ich kam aus Berlin, Patrick aus Süddeutschland und haben uns dann auch in Süddeutschland in der Klinik getroffen, weil ich ganz weit weg wollte von all meinen Sorgen. Ja, und da hat es dann angefangen. Und ich glaube, hätten wir damals nicht die Begleitung von Therapeuten gehabt, dann wären wir wahrscheinlich auch nicht jetzt hier, wo wir sind. Also war es eigentlich auch eine sehr glückliche Fügung, die uns da zusammengeführt hat und ein cooler Start irgendwo auch. Und da geht es ja gleich um das Thema ins kalte Wasser springen. Wir haben also da an dem Ort, wo es eigentlich keiner gedacht hätte, einen Neustart gewagt miteinander.
Genau. Okay, das heißt, ihr wart quasi überfordert beide von dem, was, nicht überfordert, aber man kommt dann an diesen Punkt, wo man persönlich merkt, okay, so kann es jetzt gar nicht weitergehen, es muss sich irgendwas verändern. Und ich habe jetzt schon ein paar Dinge versucht, aber habe es jetzt alleine nicht rauskriegen können und habt euch dann quasi professionelle Hilfe geholt, habt euch dann glücklicherweise da auch irgendwie kennengelernt und euch die Chemie hat gestimmt, es hat Sinn gemacht. Und dann ist aber die Idee zu Fairfox jetzt nicht direkt dort entstanden, sondern ihr habt einfach.
Ja, also du siehst schon, wir lassen hier die Hosen runter im Grunde genommen.
Ja, ne?
Wir haben keine Geheimnisse und können da auch offen drüber reden. Es ist ja, sagen wir mal, in unserer Gesellschaft meines Erachtens auch nur ein bisschen Tabuthema. Ja? Mhm. Thema Depression, Burnout. Aber ich glaube, für das Thema ins kalte Wasser springen ist es bei mir speziell wirklich ein ganz entscheidendes gewesen, weil ich bis zu meinem 30., 31. Lebensjahr, sagen wir mal, mit vielen Gedankensmustern gearbeitet habe oder mit anerlernt habe sozusagen in meiner Jugend, meiner Kindheit, in meinem bisherigen Leben, die mich sozusagen davor gehindert haben, ins kalte Wasser zu springen. Und die haben mich letztendlich, so kann ich das für mich zumindest sagen, haben mich letztendlich dann auch krank gemacht, ja? Also in der Situation. Das heißt, ein Stück weit hat mich das ins kalte Wasser springen, was ich dann ab dem 31. Lebensjahr erstmal auch lernen musste, hat mich dann auch geheilt, ja, in dem Sinne, oder hat mich letztendlich nicht nur in meinem Leben vorangebracht, sondern eben auch, sagen wir mal, auf eigener psychisch-mentalen Ebene ist da ganz, ganz viel passiert und deswegen passen wir eigentlich wie Faust aufs Auge zu diesem Thema. Nachdem wir uns sozusagen kennengelernt haben, an diesem außergewöhnlichen Ort, sind wir erstmal zusammengezogen. Ja, bei uns beiden haben ähnliche Gedankenmuster natürlich gegriffen und das ist nichts, was irgendwie schnell auch beiseite geräumt werden kann, sondern es ist bis heute eigentlich ein langer Prozess, in dem wir über Kommunikation auf verschiedenen Ebenen, auch durch Psychotherapie, wirklich auf verschiedenen Ebenen da jetzt sozusagen ein sehr harmonisches Familienleben auch aufgebaut haben und nicht nur ein Familienleben, sondern eben auch das Business mit aufgebaut haben, ja, weil für uns das bedeutet hat, eben in allen Bereichen unseres Lebens unser Leben in die Hand zu nehmen, ja, und einfach mal Schritte zu wagen und dann tatsächlich auch mal auf die Schnauze zu fallen. Das haben wir auch. Wir haben dann über mehrere Jahre hinweg, um die Vorgeschichte zu Fairfox jetzt kurz zu erzählen. Ich hatte davor schon mal gegründet mit einem Gründerpartner, die UPP Products GmbH, habe sehr gute Netzwerke eben nach Fernost und so weiter gehabt. Und
das war noch vor deinem Burnout, oder?
Nee, das war im Grunde genommen, das war danach, als ich mich entschieden habe, jetzt mein Leben zu verändern, ins kalte Wasser zu springen, Erfahrung zu sammeln und auch Fehler zu erlauben. Da war der richtige, das war der absolut richtige Zeitpunkt, obwohl es mir nicht gut ging, war der richtige Zeitpunkt, das dann auch zu machen. Ja. Und
warum war das so der richtige? Also warum hast du gesagt, das ist jetzt der Weg, den ich einschlagen möchte?
Für mich hat sich oder fühlt sich bis heute so an, dass das sogenannte ins kalte Wasser springen oder etwas zu wagen, für mich eine selbstheilende Wirkung auch hat. Ja. Und das hätte ich mir vorher, ich hatte vorher viel zu viel Angst, letztendlich irgendwas falsch zu machen oder das, was nicht funktioniert, das, was nicht klappt, dass ich scheitere oder sonst irgendwas, als dass ich mich getraut hätte, ein Unternehmen zu gründen. Und deswegen war das der absolut richtige Zeitpunkt, weil ich im Grunde genommen da einen Selbstheilungsmechanismus auch anschalten konnte. Ja. Und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit und ich bin mega dankbar auch mir gegenüber, dass ich das gemacht habe und wir profitieren, glaube ich, als Familie auch bis heute davon.
Ich find's mega spannend. Also ich hatte auch schon mal Fabian Eckert von Recap, der war auch mal hier im Podcast und wir hatten über sein ganzes Startup gesprochen und irgendwann hat sich die Frage gestellt, ja, was war denn eigentlich für dich so kaltes Wasser? Und dann kam auch das Thema Burnout. So erstmal überhaupt sich das einzugestehen, dass man an so einem Punkt gerade ist, dass man nicht weiter kann und einfach zur Arbeit kommt und in Tränen ausbricht oder so. Auch wenn es ein Leidenschaftsprojekt schon ist, in dem man gerade arbeitet, aber irgendwie ist dann was in einem, was dann irgendwie da losbricht. Du hast auch gerade schon von so Gedankenmustern gesprochen, die dich vorher so zurückgehalten haben oder dazu geführt haben, dass es da überhaupt zu einem Burnout gekommen ist. Ich würde da noch mal einmal kurz interessieren, vielleicht hast du so ein, zwei Beispiele von so Gedankenmustern, die dich vorher zurückgehalten haben, an denen du gearbeitet hast und auch immer noch daran arbeitest, die quasi eigentlich dir vorher die Schranken innerlich runtergerissen haben.
Ja, es gibt wahnsinnig viele Glaubenssätze, also Gedankensmuster gleich Glaubenssätze, im Grunde stelle ich es ein bisschen gleich. Es gibt wahnsinnig viele Glaubenssätze, die ich, sagen wir, aus meiner Jugend und meiner Kindheit einfach auch mitgenommen habe und die mich auch heute noch begleiten und die haben mit Sicherheit mal ihren guten Dienst auch getan und haben mich vor Situationen auch geschützt, ja. Irgendwann ist Zeit auch erwachsen zu werden und sich darüber Gedanken zu machen, ob diese Gedankensmuster oder Glaubenssätze eben noch so passen. Ja, und weil konkrete Beispiele wolltest du haben. Bei mir ist ganz tief verankert. Ich weiß aber auch nicht, woher es kommt so richtig. So das geht so nicht sozusagen, das kann man so nicht machen, ja, sowas auf die Art und Weise sozusagen, und mittlerweile habe ich da eine super Aversion auch gegen solche Sätze. Für mich ist es ganz klar, dass alles geht, ja, die Frage ist nur wie, ja, und ich habe das im Grunde genommen komplett umgedreht, ja, ich will mir das ist auch, manchmal muss man noch ein bisschen vorsichtig sein, weil es natürlich, man hält sich an Regeln, man hält sich an Gesetze und so weiter, das ist alles richtig. Aber ich will mir im Grunde genommen für mein Leben auch nicht mehr so richtig vorschreiben lassen, was ich zu tun und zu machen habe, beziehungsweise was geht und was nicht geht, sondern ich bin derjenige, der entscheidet, was geht und was nicht geht. Und einfach abwägen muss, wie geht es, ja, im Grunde genommen.
Wie war das bei dir, Mika? Also waren das ähnliche Gedankenmuster, mit denen du quasi zu tun hattest, gekämpft hast? Oder war es bei dir noch was anderes? Was hat sich dann geändert?
Ich muss sagen, ich bin jemand, der wirklich schon extrem früh mit Ängsten zu kämpfen hatte. Also ich habe schwere Ängste, seit ich denken kann. Also ich schätze mal so, seit ich 3 Jahre alt bin oder so. Eine schwere soziale Phobie bin ich aufgewachsen zum Beispiel. Also eine soziale Phobie, denken viele immer, die Angst vor Menschen, aber, ne, aber das ist es ja nicht. Sondern es geht ja vielmehr darum, die Angst vor einer negativen Beurteilung durch andere Menschen. Also es ist egal, was ich mache, ne, ich stehe irgendwo rum und habe das Gefühl, alle gucken mich an und denken sich, weiß ich, die ist ja komisch. Und damit bin ich halt wirklich aufgewachsen und das hat mein Leben komplett bestimmt. In jeder Minute ist man halt so extrem darin gefangen, in diesen Gedanken, dass man beurteilt wird, dass man nichts falsch machen darf, ja dementsprechend auch, dass man nicht auffallen darf bis zu einem bestimmten Punkt auch. Und das sind die Ängste, ja, die natürlich auch verhindern, dass man mutig ist. dass man so einen Mutsprung wagt, dass man neue Sachen ausprobiert, dass man neue Sachen wagt, weil egal wo, man wird immer davon zurückgehalten, man hat immer das Gefühl, okay, aber das kann ja nicht funktionieren, weil Punkt, 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 Punkt. Die anderen Leute denken dann Punkt, Punkt, Punkt. Und das waren so, oder sind bis heute auch oftmals noch meine Glaubenssätze, Gedankenmuster, die da stattfinden, die mich dann letztendlich dort an den Punkt gebracht haben, wo ich mir auch nicht erlaubt habe, in meinem Leben das zu machen, was ich machen wollte, weil ich immer irgendwelche Erwartungen von anderen erfüllen wollte und gleichzeitig immer Angst davor hatte, was die anderen denken.
Das ist ein guter Stichpunkt, das kann ich absolut bekräftigen. Das Erfüllen von also es war bei mir auch extrem stark, ich meine, in der Situation, in der ich sozusagen meinen ersten Crash hatte, ja, da war ich am Höhepunkt meiner Laufbahn, mehr oder weniger. Ich bin im Grunde genommen, ich war bei Babywalz damals angestellt und habe das Großhandels, also Import- und Großhandelsgeschäft geleitet, ja, als nicht mal 30-Jähriger sozusagen. Und bin dann, kurzer Exkurs hier, ich bin im Grunde genommen in Russland gewesen und hatte von einer Sekunde auf die andere so krasse Panikattacken, ja. Bis zu diesem Zeitpunkt war eben so dieses Gefühl, ja, ich muss anderen gerecht werden oder die Erwartungen von anderen auch erfüllen. Dieser Glaubenssatz war auch eben sehr, sehr stark und das hat eine Weile gedauert, bis ich mich davon tatsächlich auch lösen konnte. Ja, also auch mit Hilfe meiner Frau, also das ist auch was wir, sagen wir mal, zusammen ganz gut auch mittlerweile hingebracht haben, sich davon so ein bisschen zu lösen und sich auch gegenseitig immer im Gespräch auch zu reflektieren, ja, weil es ist, jeder hat so ein bisschen auch einen schwarzen Fleck, ja, wo er es nicht genau auch erkennen kann. Und oftmals ist es, hilft es eben auch, dann einen guten Gesprächspartner zu haben, der so ein bisschen sensibel ist auch für solche Themen.
Genau. Und der auch ganz genau weiß, was du schon so durchgemacht hast und was dich für Dinge beschäftigt haben. Ja. Angefangen hat es damit umzugehen. Ne? Das heißt, danach hat euch so ein bisschen, bei dir, du hast gerade schon angesprochen, du hast dann den Mut gehabt, dein eigenes Unternehmen auch mitzugründen. Und das geht auch, glaube ich, schon so ein bisschen in die Richtung Vertrieb, was ihr dann da aufgebaut hattet. Mika, wie war es für dich? Wie ging es dann bei dir weiter?
Ich habe tatsächlich erstmal noch an meinem Studium festgehalten gehabt. Ich habe damals Jura studiert, war dann auch schon quasi im 9. Semester, glaube ich. Und ich habe dann auch irgendwann eingesehen, okay, es hat keinen Sinn, es ist überhaupt nicht das, was ich machen möchte. Ich möchte mich nicht den Rest meines Lebens zum Beispiel mit Leuten streiten als Anwalt. Ich kann das zwar gut, aber ich möchte es nicht. Und das ist auch was ganz Wichtiges, was man in seinem Leben überlegen muss. Ne? Also viele Sachen kann ich gut. Aber ich möchte sie vielleicht gar nicht. Ich habe auch während meines Studiums in der Studentenorganisation gearbeitet, habe da ein großes Team geleitet, viel auf der BWL-Schiene gemacht und bin da total drin aufgegangen. Aber was habe ich stattdessen gemacht? Ich habe mein Studium vernachlässigt, habe nur noch das gemacht, habe mich da drin total verloren, bin dann halt auch ins Burnout geschlittert. Und deswegen war dann auch in der Klinik irgendwann für mich die Frage, okay, es macht mir Spaß, Teams zu leiten, in dem ganzen Unternehmensthema zu stecken, Business Development, aber tut es mir gut? Also wenn ich da anfange, jetzt irgendwie eine Unternehmenslaufbahn zu machen, sitze ich dann in 3 Jahren wieder hier in der Klinik oder bei einem Therapeuten oder keine Ahnung. Und da habe ich dann wirklich angefangen oder kam dann dieser Prozess zu überlegen, okay, was ist das, was ich gut kann und was mir aber auch gut tut? Andere Sachen kann ich immer noch verfolgen, aber was ist das, wo ich wirklich auch Spaß daran haben kann, ohne mich halt dran kaputt zu machen?
Was hast du da für dich gefunden?
Ich habe dann innerhalb von kürzester Zeit mein Studium, also innerhalb von 2 Wochen, eine Bewerbung geschrieben, mein Studium hingeschmissen und eine Ausbildung als Fotografin angefangen.
Okay, ist schon 180 Grad.
Genau, genau. Also das Thema war in meiner Familie zum Beispiel auch immer, wo wir bei diesem Erwartungsthema sind, Studium. Klar, ne, Studium. Und dann, ich hatte immer einen 1er-Durchschnitt. Ich habe an der Elite-Schule mein Abi gemacht mit dem 1er-Schnitt und so weiter und so fort. Und dann, ja, du bist so der Typ fürs Trockene, mach Jura. Okay, habe ich Jura gemacht. Und dann aber mir einzugestehen, ja, okay, ich lese gerne, aber das macht mich nicht gleich zu einem trockenen Typen. Ich bin eigentlich extrem kreativ und möchte das in meinem Leben halt jeden Tag auch leben können. War dann für mich der Grund zu sagen, okay, ich muss jetzt was Kreatives machen. Und das, also eine Fotografenausbildung war das, was ich mit meinen Ängsten damals auch vereinbaren konnte. Sonst hätte ich vielleicht auch noch was Krasseres gemacht. Tischlerlehre stand immer auf dem stand immer noch auf dem Tisch.
Hätte ich ziemlich cool gefunden übrigens, tatsächlich.
Ich auch, aber war das, da war einfach die Angst zu groß vor dieser Bewertung. Ne? Eine Frau in der Tischlerei, ne? Dann hätte ich da noch mitkämpfen müssen und da war ich in dem Moment halt einfach noch nicht das gefestigt und stark genug. Genau, das wäre ein zu großer Mutsprung gewesen, sagen wir mal.
Okay.
Ja, so bin ich bei der Fotografie gelandet.
Das heißt, dann hast du eine Ausbildung gemacht, Fotografie, dann wahrscheinlich erstmal auch als Fotografin gearbeitet.
Naja, also ich habe auch genau 8 Monate Ausbildung gemacht und dann habe ich mich selbstständig gemacht.
Okay. Weil dann auch ein bisschen mehr dran hängt, als nur Fotos zu machen.
Genau, genau. Also es hat dann wirklich bei uns dieser Prozess eingesetzt, wo wir gesagt haben, oder für uns beide, wir machen wirklich nur noch das, was für uns sich richtig anfühlt. Egal, was das Außen sagt, egal, was vielleicht auch Geldängste, finanzielle Sorgen und so weiter sind, egal wie es kommt, wir nehmen das so und schaffen das auch.
Und wo kam dann jetzt die Idee zu Fairfox? Ja, weil ihr, das ist die so, ihr habt beide keinen Weg längst gefunden auch, ne? Eigenes Unternehmen gestartet, was man auch gestalten kann, wenn man es möchte, die Fotografie für dich erstmal entdeckt und selbstständig gemacht. Und dann kam irgendwann die Idee. Vielleicht wollte ich da mal kurz teilen, wo die Idee überhaupt hergekommen ist. Ne? Wann ist es passiert? Wie ist es passiert? War es auf einmal so ein Aha-Moment oder so ein langsames Annähern an diese Idee? Und ja, wieso habt ihr euch dann entschieden, das auch zu machen? Und wie seid ihr dann da rangegangen?
Ich glaube, langsames Annähern gibt's bei uns immer nicht. Wir sind eigentlich beide die Typen, die, wenn wir erstmal eine Erkenntnis haben oder ein Thema gefunden haben, was, für das wir brennen, und dann setzen wir das auch sofort um. Ich kann es auch mal erzählen, das war ja eher dein Start quasi.
Ja. Sehe ich auch so, der Zeitraum, der sozusagen die Idee von Fairfox entstanden ist, bis zur Umsetzung war sehr, sehr kurz. Ja.
Mhm. Wie kurz?
Weil,
also eine Woche oder ein Monat, oder was heißt kurz?
Also ich hatte vorher die Firma UPP sozusagen mit aufgebaut und dann im Dezember mich entschieden sozusagen loszulösen davon. Und Ende Januar haben wir gegründet. Ja, also es ging 4 Wochen oder sowas, in der wir uns krass intensiv auch Zeit genommen haben. Ich habe, glaube ich, keine Ahnung, ein halbes Buch voll. Also bei mir ist es immer so, mein Kopf, der schießt immer die ganzen Gedanken durch die Gegend und ich muss das immer niederschreiben, weil die Fülle an der Gedanken, die belastet mich sonst auch irgendwann, ja. Es ist auch so eine Vorgehensweise, die ich letztendlich gelernt habe, dass ich sehr, sehr viel aufschreibe und dadurch meinen Kopf auch entlasten kann und frei bekommen kann, fokussieren kann auch. Das ist wahnsinnig wichtig. Die Zeit eben an sich waren tatsächlich einfach nur 4 Wochen, bis es dann losging.
Und, aber selbst da war es ja noch so, dass wir eher in der Ideenfindung waren. Also es hat ja auch erstmal damit angefangen, wirklich zu überlegen, was soll es denn werden? Patrick war halt auch am Anfang erstmal noch sehr lange auf dieser Produktschiene. Es sollte auf jeden Fall nachhaltig sein, das war uns wichtig, also um diese Diskrepanz zwischen dem, was Patrick vorher in seinem Unternehmen gemacht hat und unserer persönlichen Überzeugung halt auch endlich zu verringern oder ganz und gar aus dem Weg zu räumen. Sollte es halt wirklich was sein, was nachhaltig ist und was Gutes tut für die Umwelt, für die Gesellschaft, uns irgendwie dahingehend voranbringt.
Aber war das was, wo ihr quasi jetzt gemerkt habt im Job wieder oder im Unternehmen, oh, ich komme gerade an einen Punkt, der gefällt mir nicht mehr, ich möchte was anderes machen, was könnte das sein? Und dann habt ihr mal überlegt, was es so sein könnte, oder war es so, ihr habt bei Amazon was bestellt, habt gemerkt, irgendwie ist es, könnte man das irgendwie anders machen. Lass das doch mal irgendwie probieren oder überlegen, was man da vielleicht besser machen könnte.
Es ist schon so, dass, also bei mir zumindest, also wir beide, wir leben diese, uns ist es unheimlich wichtig, eben Rücksicht auf Menschen, Tiere, Umwelt zu nehmen. Also das ist was auch ganz tief in uns verankert ist und wir auch dazu mittlerweile auch wirklich voll und ganz dazu stehen können auch, ja, und das auch nach außen tragen wollen und jetzt mit Fairfox sowieso noch viel mehr. Das heißt, dieses Bedürfnis hat schon viel, viel länger in uns beiden auch geschlummert, ja. Ich habe es diesmal, ich persönlich habe es diesmal nicht so weit kommen lassen, ja, wie beim letzten Mal, sagen wir in Anführungsstrichen, in dem Moment, wo es mich krank gemacht hätte, ja, weil ich eben nicht zu meinen Bedürfnissen stehe. Diesen Moment habe ich vorzeitig auch abgegriffen und habe im Grunde genommen auch eine Reißleine aufgezogen, ja, ohne dass ich jetzt da wieder in so einen Strudel reingekommen bin, in der es mir super schlecht oder sowas ging, ja, oder in der ich irgendwie Panikattacken oder sonst irgendwas bekomme, ja, sondern ich schaffe es mittlerweile ganz gut, in meinen Körper, in meine Psyche, in meinen Bauch zu hören auch und zu sehen, was will ich eigentlich. Und das hat sich natürlich so ein bisschen über Monate hinweg angebahnt. Aber die ist natürlich, sagen wir mal, mit unserer Lebensweise und dann mit unserer Tochter, die wir haben übrigens eine Tochter, ja, die ist jetzt knapp 3 Jahre alt, auch da ist so bei mir auch so ein bisschen ein Schalter umgelegt worden, weil es mir einfach wichtig ist, ja, dass meine Tochter einfach auch nochmal in einer guten Generation aufwachsen kann und sich auch dafür einsetzt, eben für die Werte, die wir auch stehen. Und da möchte ich absolutes Vorbild sein. Und deswegen war es einfach die Konsequenz auch, rechtzeitig zu sagen, das war eine gute Zeit, ich habe meine Erfahrung gesammelt, aber jetzt muss ich mich auch davon lösen und ein Projekt oder ein Unternehmen aufbauen, das einen echten Impact auch hat. Also das wirklich auch Einfluss hat, das was verändern kann. Und da sind wir jetzt zu 1000% an der richtigen Stelle, ja, weil wir sind einfach in ein gutes Netzwerk oder haben das ein gutes Netzwerk einfach auch aufgebaut. Auch wenn wir noch ganz am Anfang sind, aber sieht gut aus.
Also Patrick hatte dann einfach 2 Wochen lang, ist er quasi ziemlich mies gelaunt durchs Haus geschlürft immer und hatte sich immer sein Notizbuch vollgeschrieben mit verschiedenen Ideen für Produkte etc. Und ich glaube, ich war es dann, die dann eines Nachts einfach wachgelegen hat und nach einem Gespräch mit irgendjemandem aus der Familie oder so überlegt hat, ja, warum bestellen eigentlich alle noch bei Amazon? Jeder findet es irgendwo furchtbar, jeder weiß um die Arbeitsbedingungen, um die Umweltauswirkungen, um den ganzen Müll, der entsteht mit jedem Paket und dann wird eine Bestellung als 3-4 Pakete verschickt. Und warum eigentlich? Und dann sind die überlegen, ja, warum nicht? Es gibt halt keine Alternative, wie du schon am Anfang gesagt hast. Und das habe ich dann einfach Patrick am nächsten Morgen nochmal gesagt. Und ich habe also ein bisschen klar mit dem Hintergrund, okay, wir suchen gerade ein neues Projekt, aber ich dachte, ja, so ein Marktplatz ist ja eigentlich, da kennen wir uns nicht aus richtig.
So eine Nummer.
Ja, das ist eine echte Nummer, das ist so ein großes Ding. Ja, aber Patrick ist wirklich halt auch ein Typ, der das machen kann, also der diese Mutsprünge, ich habe ihn zumindest mal so kennengelernt, dass wie es vorher war, weiß ich natürlich nicht, aber der immer bereit ist, diese Mutsprünge zu machen. Er hat zwar einen Plan und das ist nicht komplett kopflos, aber es ist halt immer das Motto, wir machen es jetzt und jedes Problem, das kommt, kommt, wir nehmen es dann und wir lösen es dann. Und ich bin sehr dankbar, so einen Partner zu haben, also gerade jemand wie ich, der quasi das Gegenteil davon ist, der also immer sagt, können wir das denn machen? Und all die Probleme, die da kommen, oh Gott, und quasi schon vorher 20.000 Probleme aufzählen kann, die potenziell wahr werden könnten. Ich bin wirklich dankbar dafür, genau so einen Partner gefunden zu haben, der das so ausgleichen kann und mir quasi auch meine Mutsprünge ermöglicht und eine Partnerschaft zu haben, an der wir beide so toll wachsen können. Und auch das Unternehmen natürlich dann auch wachsen kann.
Und das heißt, ihr habt die Entscheidung getroffen, okay, die Idee war da und lass mal da ein bisschen tiefer reingucken und gucken, was das eigentlich hieße, jetzt einen Marktplatz, einen alternativen Marktplatz aufzubauen. Was, nachdem ihr diese Entscheidung dann getroffen habt, dass das vielleicht etwas ist, was man sich genauer anguckt, wie seid ihr da jetzt, also was waren so eure ersten Schritte, die ihr dann da gemacht habt, um das so zu erforschen, wie man den Endgegner Amazon entgegenstehen kann?
Also vielleicht ganz kurz nochmal ergänzend zum Thema Gegner Amazon. Ich habe es in den letzten Jahren, also auch jetzt vor Fairfox erlebt, wie abhängig man teilweise einfach davon ist. Und für mich geht es, das ist für mich ein absolutes No-Go, dass man sich von Plattformen abhängig machen muss. Und auch wir waren im Grunde genommen auch kurz mal vor diesem Thema, Amazon hält das Geld zurück oder lässt unser Konto nicht freigeben und so weiter. Und Insolvenz steht im Baum. Und deswegen, auch das ist im Grunde ein Thema, das ich sozusagen absolut vermeiden wollte, ja, und auch keinen anderen Händler von uns abhängig machen wollen würde, ja. Zu deiner Frage, was sind die ersten Steps, die gemacht wurden? Ich bin so einer, der natürlich am liebsten immer gleich mit dem zweiten Step als mit dem ersten anfängt, ja. Oder den dritten vielleicht sogar als erstes macht, bevor ich den ersten mache, und mich hält da im Grunde nichts mehr auf. Alle, sag mal, offiziellen Themen, die man machen muss, ja, und Gewerbe anmelden. Bei uns ist es eine Markenregistrierung natürlich mit dabei gewesen. Das ist alles so für mich so Themen, die halt irgendwie nebenher liefen, die mich gar nicht mehr so aufgehalten haben. Das war vor der ersten Gründung ganz anders. Ja, da habe ich auch, da war das mega, mega kompliziert für mich, ja. Aber ich glaube, man darf sich davon gar nicht so sehr aufhalten lassen. Es gibt mittlerweile gute Hilfen. Ja, man kann mit der IHK quatschen, kann sich da gute Hilfen auch ans Bein holen, die auch gefördert sind. Ja, also sagen wir mal, das Unternehmertum wird ja bei uns auch gut gefördert. Das ist mit Sicherheit, oder ist, weiß ich auch, das ist nicht in allen Ländern so. Und deswegen, ja, die ersten Schritte würde ich einfach begleitend auch, wenn ich es noch nie gemacht habe, würde ich es begleitend mit jemandem machen, der mich da unterstützt. Ja. Unsere größte Herausforderung war, also Fairfox ist entstanden im Grunde genommen aus dem, was wir haben. Also, alles, was wir haben, steckt da drin. Unser Haus steckt da drin, das steckt alles da drin, was wir haben. Wir haben kein Venture Capital oder sonst irgendwas dahinter. Die größte Herausforderung war, wie bauen wir so ein Konstrukt auf mit im Grunde genommen keinem Kapital. Ja. Und das war natürlich, beziehungsweise wir brauchten Fremdkapital, ja, und da haben wir diverse Anläufe gemacht mit diversen Banken, und wir sind zum schlechtesten Zeitpunkt gekommen, den man sich vorstellen kann, weil das war erste Corona-Lockdown-Geschichte, und alle Banken, ich hatte im Grunde genommen schon eine Zusage, und alle Banken haben plötzlich gesagt, sorry, wir müssen jetzt erstmal unsere Bestandskunden bearbeiten, ja. Und das hat mich echt Nerven gekostet. Also das war echt ein Thema, weil ich natürlich ganz klar sagen konnte, das und das ist der Weg. Und für den ersten Schritt brauchen wir die und die Finanzierung. Und wir haben auch schon gute Zahlen teilweise einfach auch darlegen können. Wir haben gute Netzwerke auch, die wir aufgebaut haben. Das war für uns dieses Mal tatsächlich das größte Hindernis. Ja. Also das Thema Fremdkapital. Ich kann nicht genau beurteilen, wie es jetzt ist, aber ich glaube, es ist immer noch schon so ein bisschen schwierig. Und letztendlich musste auch da, also du lässt, ich weiß gar nicht, wie viel, wir haben 5 oder 6 Banken, haben wir die Hosen runtergelassen, über Wochen hinweg unseren Businessplan vorgestellt. Wir waren beim Land Sachsen-Anhalt und haben das sozusagen über die Investitionsbank Förderung beantragt, etc. pp. Und letztendlich musst du immer an denjenigen geraten, der an dich glaubt. Ja? Und das ist nicht immer ganz einfach. Ich würde mal von mir behaupten, dass ich grundsätzlich jemand bin, der schon von einer Sache überzeugen kann, von einem Projekt auch überzeugen kann. aber vielleicht kam es einfach zur falschen Zeit. Ich bin froh, dass wir jemanden gefunden haben, sozusagen, der uns jetzt für den Start mitfinanziert, weil das war definitiv unsere höchste Hürde.
Okay, also das Credo war eigentlich, nach den Absagen nicht aufzugeben, sondern einfach so lange weiter zu suchen, bis irgendwann irgendjemand sagt, ja, finde ich gut und ich gehe das Risiko mit euch ein, weil ich einfach glaube und die Idee auch spannend finde, die zu unterstützen.
Genau, das Schöne ist, und da bin ich auch sehr dankbar dafür, ich habe ein gutes Umfeld, also meine Eltern oder auch Bekannte sozusagen, die auch an uns glauben und nur deswegen haben wir diese schwere Zeit auch überstanden. Das heißt, das ist natürlich ein absoluter Vorteil, wenn man nicht alleine geht, sondern möglichst viele Menschen mit ins Boot nimmt, auch den Menschen davon erzählt, vielleicht ein Feedback bekommt, aber auch jemand davon überzeugt und quasi gemeinsam auch einen Weg auch findet. Ja. Und deswegen sind wir heute da, wo wir sein können. Ja. Sonst hätte es vielleicht auch schon frühes Aus wieder gegeben, definitiv.
Ja, das ist eine Sache, die ich auch eigentlich quasi fast in jedem Interview, was ich führe, höre. Das Wichtigste ist einfach, über die Idee auch zu reden und am besten mit so vielen Menschen wie möglich und da nicht die Angst zu haben, dass da irgendjemand die Idee klaut oder so, sondern es ist halt auch so, dass dann eigentlich nur was Gutes bei rumkommen kann, weil der eine dann vielleicht doch immer noch kennt, der einen kennt und einen dann immer vernetzt und dann das eine zum anderen irgendwie führt und Türen öffnet, die man vorher noch gar nicht irgendwie gesehen hat oder gedacht hat, dass es die gibt oder dass man da den richtigen Schlüssel irgendwie für hat. Ja. Wofür war das Geld wichtig? Also was war das, was ihr eigentlich finanzieren musstet? Ging es darum, die Webseite zu programmieren, also Programmierer damit zu beauftragen oder auch direkt schon so mit Lagerung, weil ihr macht ja auch, wollt ja auch ein Lager aufbauen und habt ein Lager aufgebaut, ne? Ich weiß nicht. Also wofür habt ihr das erste Geld letztendlich gebraucht?
Ja, wir sind natürlich an viele Themen erstmal ziemlich pragmatisch rangegangen. Ja, also zum Beispiel das Thema wiederverwendbare Versandverpackung, was ja sagen wir mal zentral für unseren Marktplatz aufsteht, weil es einfach im Online-Geschäft ein Riesenproblem ist. Ja.
Also redest gerade von eurer Foxbox.
Genau. Mhm. Ja, aber Abfall oder sagen wir mal Verpackungsmüll ist sozusagen eines der größten Probleme des Online-Geschäftes. Und diesem Problem wollten wir uns von vornherein stellen und haben eben die Mehrweg-Versandverpackung Foxbox und bald gibt es auch die Foxbag übrigens als zentralen USP bei uns auch aufgebaut. Und
okay, das heißt, ihr habt gar nicht versucht, erstmal das Ding aufzubauen, sondern habt gesagt, okay, wir wollen das Wenn von Anfang an auch irgendwie integrieren, weil sonst kriegen wir es halt irgendwie gar nicht hin. Also
Patrick macht keine halben Sachen, also... Okay. Wenn, wie gesagt, das sollte ein rundes Konzept sein und Nachhaltigkeit heißt halt auch nicht, da jedes Mal einen Karton rauszuhauen für ihn. Und ich habe vorher noch nie vom Mehrwegversand gehört. Auch kein anderer, den ich kannte. Gibt zwar schon einzelne Systeme, auch schon seit, ich glaube, mehreren Jahrzehnten, aber es ist halt in der breiten Masse ja überhaupt nicht irgendwie angekommen. Und Patrick hat gesagt, ja egal, wir machen das, anders machen wir das nicht, Punkt. Und so läuft das quasi bei uns immer. Ne? Also wie gesagt, es könnte Probleme geben, aber egal. Ja, genau. Das geht nicht, weil es, glaube ich, unser beider Hasssatz. Wir finden dann einfach immer Wege stattdessen, wie es funktioniert. Und das können wir zusammen machen, aber das macht auch jeder Einzelne von uns. Also manchmal stehen wir uns auch selbst im Weg. Ne? Ich denke mir, oh ja, das kann ich ja nicht machen, weil. Und dann kommt Patrick und sagt, ja, warum nicht, mach's doch so und so. Und dann finde ich das blöd und dann fällt mir aber eine viel bessere Lösung ein, die mir gut gefällt. Das hilft einfach, ne? Nur dass dir jemand sagt, natürlich geht das. Du musst halt darüber nachdenken. Musst einfach mal aus diesem Glaubenssatz, es geht nicht, raustreten und von draußen ganz anders neu raufschauen. Und das macht das Gleiche, macht auch jeder für sich. Und das hilft uns enorm. Also das ist echt eine Praktik oder eine Praxis. Sobald in unserem Kopf irgendwo dieses, das funktioniert nicht und das geht nicht aufkommt, genau dann zu sagen, nee, Moment, stopp, tief durchatmen und überleg nochmal, es geht doch, egal wie. Und Patrick ist ja noch einen Schritt weiter, der macht's einfach, ohne groß zu überlegen. und die Feinjustierarbeit, die Teilarbeit kommt dann quasi danach. Und das hat jetzt auch ein Jahr lang gedauert, bis das wirklich auch mit der Foxbox zum Beispiel richtig ausgehämmert ist. Auch jetzt gibt es immer mal wieder Themen, die aufkommen. Aber das ist in Ordnung.
Ich finde es spannend, dass ihr aber trotzdem das euch quasi auferlegt, weil ihr habt ja noch parallel den Aufbau von dem ganzen Marktplatz an sich überhaupt, Marketing und so weiter und so fort, das Geschäftliche noch zu wuppen. Und wie du schon gesagt hast, Mehrwertverpackung gibt es auch schon. Das ist jetzt nichts komplett Neues oder diese Idee, oder dass darüber diskutiert wird. Aber Frage ist dann auch, wieso haben das nicht schon andere Player gemacht, die das Problem Geld jetzt nicht haben?
Ja.
Die einfach sagen können, ja, wir können das jetzt umsetzen, die dann vielleicht eher das Problem haben, wir sind schon so riesig, das wäre jetzt, da müssten wir so viele Hebel irgendwie in Bewegung setzen. Vielleicht ist es aber auch einfach nur der Blick auf die Wirtschaftlichkeit, okay, das ist jetzt wieder ein Kostenfaktor.
Ja, auf jeden Fall.
Dass sie dann aber gesagt hat, okay, nee, wenn, wir wollen das etablieren und wenn, wir sind gerade ganz am Anfang und am besten machen wir das jetzt am Anfang, ist zwar ein bisschen mehr Aufwand.
Genau.
Und ein bisschen mehr Kosten und die Hirnschmalz, die wir da reinstecken müssen, aber wenn wir es jetzt nicht machen, dann wird es später vielleicht noch schwieriger, das irgendwie noch wieder in die bestehenden Prozesse, die wir jetzt gerade aufbauen, dann wieder reinzugehen und zu sagen, wie können wir das jetzt da wieder gut integrieren.
Ja. Also man muss natürlich bei diesen Projekten immer überlegen oder schauen, was sind die Dinge, von denen ich sage, okay, die müssen von Anfang an rein, auch wenn es mehr Aufwand ist und auch Nerven kostet und Zeit und Geld. Und was sind die Dinge, die ich auch unbedingt machen möchte, die aber noch warten können. Quasi, die nicht dieses diese wichtige Basis bilden sollen. Für uns war ganz klar, dass das Thema Mehrwegversand mit zu den Grundtenor mitbilden soll. Und ja, das ist gar nicht so einfach, dann immer zu unterscheiden zwischen, was ist jetzt wirklich wichtig und was kann vielleicht noch warten. Das ist auch eine Sache, die man lernen muss und dass man sich halt nicht zu viele Sachen auferlegt.
Ich kann da mal noch ein bisschen aus dem Nähtäschchen plaudern. Vor vier Wochen, gab es ein Fachgespräch zum Thema Mehrweg, Ökologisierung des Versandhandels, Mehrwegverpackung als Option. Wir sind da übrigens auch in dieser Studie Prexpack mit drin. Dort habe ich unser System dankenswerterweise, glaube ich, 15 Minuten bekommen, das vorzustellen. Und vor mir war Otto zum Beispiel dran, die sich von dem Thema Mehrwegverpackung komplett rausgezogen hat. Ja. Beziehungsweise nach dem Test, also sie haben das getestet mit diesen, es gibt ja auch diese Repack-Taschen, es gibt ja schon Systeme am Markt. Und haben jetzt sozusagen sich entschieden, da nicht weiterzumachen bei den Mehrweg-Versandtaschen. Und das, was ich jetzt, glaube ich, sagen will, ist, die Details können wir uns sparen, weil ich glaube letztendlich, dass es schon, so wie du es gesagt hast, die Profitmaximierung, solange die als Wert oder als Ideal an erster Stelle steht, können wir es nie verändern. Ja, also da muss ein Umdenken im Kopf stattfinden. Und wenn ich halt, keine Ahnung, auch der größte Profiteur sozusagen der Pandemie bin und eine dreistellige Millionensumme Gewinn mache, dann habe ich mit Sicherheit eine Million auch übrig, um Mehrwegverpackung einzuführen. Das ist meine persönliche Meinung. Aber was mir im Nachgang jemand gesagt hat, und das hat mich tatsächlich auch ziemlich stolz gemacht, das bestätigt mich und lässt uns auf dem Weg auch weitergehen. Glaube ich, kann den hier auch nennen, der Herr Sondermann von einem Verlag, der zu mir dann geschrieben hat, herzlichen Dank für diesen Vortrag. Es erinnert mich an den Satz, alle haben gesagt, es geht nicht, und einer ist gekommen und der wusste es nicht und hat es einfach gemacht. Ja. Und das, selbst wenn ich es jetzt sage, dann kriege ich Gänsehaut, weil ich es einfach mega, mega toll finde. Und das ist genau die Bestätigung, die mich glücklich macht und da auch gegen die Windmühlen kämpfen lässt, weil letztendlich ist es schon so, dass die Versandunternehmen sind ziemlich eingefahren. Wir haben ja verschiedene Systeme bei DHL, bei GLS ist es so, bei DHL ist es so, weil die sich natürlich auch sperren, da neue Systeme zuzulassen. Also sie sind alle schon so sehr auf diesen Karton auch eingefahren. Aber Hartnäckigkeit zahlt sich aus und wir haben ein funktionierendes System auch an den Start gebracht und das auch eben durch pragmatische Vorgehensweise. Ja. Einfach machen, ja, in dem Sinne. Ja. Und da jetzt sozusagen wieder die Schleife zurückzuschlagen zu deiner ursprünglichen Frage, wofür haben wir das Geld gebraucht? Wir haben das Geld natürlich gebraucht für verschiedene Themen. So ein Marktplatz ist programmiertechnisch natürlich erstmal aufzubauen. Wir haben mit einem Mitarbeiter gestartet, der Thomas, der quasi der Mann der ersten Stunde ist, auch mit uns. Darüber hinaus, sagen wir mal, ist relativ viel Geld auch in die Entwicklung sozusagen der Boxen mit reingeflossen. Wir haben gleichzeitig noch eine Eigenmarke mit aufgebaut, aber das wäre jetzt sozusagen, würde den Rahmen sprengen, aber was uns da wichtig ist, auch da das Thema Kreislaufwirtschaft, Kreisläufe, Ressourcen einzusparen, bestehende Ressourcen auch zu nutzen, ist für uns ein zentrales Thema auch. Ja, ein spannendster Ansatz.
Und ihr seid dann ja im September 2020 seid ihr online, richtig?
Mhm, genau.
Und ich meine, Corona-Pandemie hat eingesetzt und ihr habt dann sicherlich auch gemerkt, okay, Onlinehandel, wir sind gerade, das Timing ist gerade perfekt auch. Wann habt ihr so oder wie habt ihr die Entscheidung getroffen, okay, wir gehen jetzt im September 2020 online? Habt ihr das dann irgendwie Mindestprodukten, die ihr auf der Seite habt, festgemacht oder wie habt ihr dann gesagt, okay, jetzt sind wir am Punkt, da können wir live gehen und das war noch nicht perfekt und das muss weiter ausgebaut werden. Aber das ist ja immer manchmal so schwierig, so zu sagen, okay, jetzt ist es soweit, ne? Also jetzt können wir das veröffentlichen und der Welt erzählen, was wir Tolles machen und das ist dann schon so weit, dass es genutzt werden kann. Also wie habt ihr das für euch entschieden, dass jetzt September 2020 mit dem Status, den ihr dann da habt, sagen könnt, mit typischem Gewissen für euch, so ja, wir gehen da.
Also ganz ehrlich, wir hatten von Anfang an den Plan gemacht, Anfang 2020, ja, wir programmieren das jetzt ganz locker, nehmen uns bis September Zeit, im September machen wir den großen Launch mit dem perfekten, fertigen Ding, wie man sich das so denkt, und dann kam Corona und
also dann eigentlich nicht in die Karten gespielt?
Nee, eigentlich tatsächlich nicht, genau. Die Zeit, wo es also hätte, ja, wo es super war für den E-Commerce und wo ja auch Amazon angefangen hat, mega Umsätze wieder zu fahren, standen wir halt noch ohne alles da. Hm. Und haben dann gesagt, ja, das ändern wir jetzt. Wir haben dann eine Corona-WG quasi gegründet. Also wir und noch eine Mitstreiterin und der Thomas quasi digital oder übers Telefon immer und haben dann innerhalb von 2 Wochen wirklich den Marktplatz hochgezogen. Also das ganze Gerüst,
Grundgerüst. Programmiertechnische quasi dann.
Genau, genau. Und auch alles drumherum, also Customer Journey und so weiter, wie das aussieht, das alles programmiert. Und dann war es eigentlich auch quasi schon live. Also okay. Das ging ziemlich
aber dann
schnell.
Braucht ihr ja noch Produkte, die da drauf sind. Das heißt, ihr habt dann
genau.
Das ganze das heißt, Programmiertechnische, ne? Also das
genau.
Fulfillment sozusagen, wie man glaube ich auch nennt, ne? für die Händler, die dann verkaufen. Genau. Das habt ihr quasi aufgebaut. Aber dann fehlen ja auch noch die Produkte, die dann
absolut.
Nachhaltigen Produkte, die ihr drauf braucht, um dann natürlich dann den Marktplatz zu
genau.
Aufzubauen. Also, den Marktplatz ohne Produkte ist natürlich der Marktplatz.
Wir haben einfach bis September, wir haben einfach jeden Tag weitergemacht. Ich habe nachts Produkte eingepflegt, tagsüber haben wir so diese ganzen Fulfillment-Themen und so weiter gemacht, haben Anbieter angeschrieben, potenzielle, waren auf Messen vor Februar, März, wo es die letzten Messen gab, waren wir noch auf großen Messen unterwegs, haben da noch mit Leuten gesprochen und so weiter. Das war auch super wichtig.
Also es war erstmal Zeit, Kaltakquise, ne? Wahrscheinlich.
Genau,
einfach,
absolut. Du hast noch nichts.
Finden. Händler finden, kontaktieren, sagen, hey, hier, wir haben den Marktplatz und ihr passt da super rein. Ihr habt da irgendwie so 12 Kriterien, eure 12 Gebote definiert,
genau.
Die ihr sozusagen als Filter dann setzen könnt, die man als potenzieller Käufer sozusagen auch nutzen kann, um zu gucken kann, okay, das ist ein Wert, der mir wichtig ist, dass zum Beispiel plastikfrei ist. Und dann kann ich danach filtern und dann kriege ich nur die Produkte, die plastikfrei sind. Okay.
Genau, und im September hatten wir dann so das Gefühl, okay, dass wir jetzt so weit sind.
Wie viel hattet ihr im September?
Ich glaube 40, 50, würde ich jetzt behaupten. Aber es waren halt auch noch nicht alle online, ne? Und das gehört auch dazu. Also ja, wir waren auch, wie viele Mitarbeiter waren wir? Dann waren wir immer noch, glaube ich, 3-4 Mann, Frau und Mann. Und das ging halt, ja.
Aber ihr habt euch bereit gefühlt quasi, dass es jetzt losgehen kann, sozusagen.
Genau.
Ja, letztendlich ist meines Erachtens nie der richtige Zeitpunkt, außer jetzt. Ja, es, weißt du, was kann passieren? Ja, du bringst halt so ein Ding online und es geht was schief, aber die Kunden, die verzeihen dir das auch, weil du da ja nur mit bester Absicht rangehst und es kommt auch drauf an, wie du damit umgehst. Ja, auch das kann wieder zu einem positiven Effekt auch führen und deswegen, man sollte das gar nicht so lange wie möglich irgendwie rausziehen. Wir sind natürlich auch schon so und deswegen sind wir im Moment auch noch nicht so bekannt. Also, wir haben noch keine große irgendwie Mega-Kampagne oder Marketing-Kampagne oder sonst irgendwas gemacht. Wir haben viele Dinge ausprobiert und quasi Trial and Error und dann haben wir gesagt, nee, so nicht oder wir müssen es anders machen, machen es nochmal, aber anders. Und wir sind halt, sagen wir mal, wenn man genau drüber nachdenken würde oder wenn wir uns da selbst im Weg stehen würden, wäre auch heute noch nicht der richtige Zeitpunkt, ja. Also war damals genau der richtige Zeitpunkt, jetzt auch damit zu beginnen. Und wenn es nur ein paar Produkte waren und erste Erfahrungen zu sammeln, weil wir haben natürlich auch über die Darstellung, über die, sagen wir mal, die Nutzung unserer Plattform auch unheimlich viel Feedback bekommen. Ja, da können wir uns vorher die Köpfe darüber zerstören, ja, oder darüber Gedanken machen ohne Ende. Es gibt nichts Wichtigeres, als das wirkliche Kundengespräch auch zu haben und dieses Feedback zu bekommen. Ja, und deswegen sollte man es überhaupt, wenn man sich so halbwegs gut fühlt, dann ist, glaube ich, genau der richtige Zeitpunkt, weil sich richtig gut zu fühlen, das wird nicht passieren, sagen wir mal, bis zum Start, ja, sozusagen. Wird das nicht passieren. Mhm. Aus meiner Sicht ist es so. Ja.
Wo seid ihr jetzt heute? Also was war so die Entwicklung? Also wie viele Produkte gibt es aktuell? Vielleicht nochmal ganz kurz so, was ist Fairfox überhaupt jetzt? Was unterscheidet euch von Amazon oder anderen Plattformen? Ich habe es gerade schon mal ein bisschen angeteasert. Ihr habt so 12 Kriterien und den Mehrwerkhandel haben wir gerade, Mehrwerkversand haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber was sind so die eure USPs quasi, die euch ab von anderen Anbietern sozusagen unterscheiden, wo ihr sagen könnt, hier, wir sind nachhaltiger.
Fairfox ist quasi ein nachhaltiger Marktplatz, ausschließlich für nachhaltige Produkte. Wir gucken uns unsere Anbieter vorher an. Jeder Anbieter muss so einen Anbietercheck durchlaufen, wo er so ein paar Angaben zum Thema Nachhaltigkeit machen muss. Auch da können wir also quasi schon aussortieren und sagen, okay, weiß ich.
Das ist Schrott, das ist nachhaltig.
Genau, jetzt ein großer, weiß ich, L'Oreal, die können klar auch nachhaltige Produkte im Angebot haben, aber das Unternehmen an sich passt halt einfach nicht. Das ist dann für uns dann Greenwashing. Das machen wir nicht, lehnen wir ab. Hatten wir bisher noch nicht das Problem, ich glaube ein, zwei Mal, jetzt mehr nicht. Und dann genau, sprechen wir halt, also wir haben ein persönliches Gespräch mit jedem Anbieter, bevor wir ihn online stellen. Sprechen über die Produkte, wo die herkommen, über Lieferketten etc., also alles, was so ein bisschen dazugehört. Uns interessiert natürlich auch die Story dahinter. Und dann bei den Produkten schauen wir dann auch bei jedem einzelnen Produkt drüber, dass halt mindestens 2 dieser 12 Kriterien erfüllt sind. Vegan, bio, plastikfrei, kreislauffähig. Das sind alles so mögliche Kriterien, die Produkte erfüllen können. Und dann gibt es natürlich Produkte, die sind einfach nachhaltiger. Die haben dann 10 Kriterien zum Beispiel. Das sind natürlich so Sachen, die sind echt cool. Da haben Leute sich von vorne bis hinten Gedanken gemacht. Und dann gibt es natürlich auch Sachen, kratzen dann die 2 Kriterien zusammen. Das ist aber für uns auch in Ordnung, weil es für uns nicht nur darum geht, Leute zu erreichen, die eh schon Nachhaltigkeit bis zum Optimum leben, sondern auch die wirklich anfangen und die das erstmal entdecken wollen für sich und wissen wollen, wie sie es leicht integrieren können. Das ist uns halt auch wichtig, da nicht immer dieses mit dem Finger zeigen und sagen, du hast ja gar keine Ahnung, du bist raus. Oder du bist der Super-Öko, yay, du darfst. sondern wirklich eine Plattform, einen Ort für alle zu finden, so wie Amazon es ja quasi auch ist. Ne? Also du findest auf Amazon alles.
Ja.
Und
ich meine, diese 12 Gebote, diese 12 Kriterien können ja auch dann, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was gab noch irgendwie ganz Kleines, was ja auch jetzt sozusagen für diese wahrscheinlich auch noch attraktiver dann bei euch sich zu platzieren, weil sie dann sich um das ganze Versand und so weiter, Logistik erstmal nicht kümmern müssen.
Genau.
Jemand, der irgendwie schon 12 Jahre am Markt ist und dann einen eigenen Online-Shop hat und so weiter, oder Logistik, der ist da dann vielleicht nicht direkt dringend auf sowas angewiesen, aber ein kleines Unternehmen, was gerade sein Produkt entwickelt hat und dann alles andere drumherum aufbauen müsste, das könnte sozusagen jetzt schon viel früher auch starten, dadurch, dass es einfach schon einen Marktplatz gibt, wo,
auf jeden Fall, genau.
Wo alles schon mir quasi aufgebaut worden ist hinsichtlich Logistik und Retour und so weiter und so fort. Und das auch noch auf nachhaltig, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, das nachhaltig auch unterwegs ist.
Ja.
Und diese Kriterien finde ich ist natürlich auch spannend, wenn ich jetzt erstmal nur mit 2 anfange, wenn ich gerade frisch irgendwie dabei bin, dass da, wenn man jetzt mal irgendwie so 5-10 Jahre in die Zukunft denkt, dass das natürlich auch auf Amazon oder auf Plattformen ist ja oft so, diese Bewertung ist so das große, das beeinflusst ja sehr das Kaufverhalten auch. Und ich habe jetzt diesen Kriterien natürlich auch so gesehen, für mich persönlich, als jemand auch auf nachhaltig guckt und natürlich auch manchmal so dachte, schade, dass ich das nur bei Amazon kriege, das Zeug. Dann gucken kann, okay, das wäre jetzt auch Anspruch, einfach zu gucken, okay, wie viel von diesen Kriterien werden jetzt erfüllt. Und das natürlich dann immer auch Unternehmen anspornt, zu sagen, okay, wir möchten möglichst viel von diesen Kriterien auch versuchen, quasi diese Buttons zu kriegen, damit wir attraktiver sind für potenzielle Kunden, ne, im Vergleich, wenn da Produkte auch verglichen werden. Ja, super spannend.
Und wir wollen auch in Zukunft gucken, dass wir das auch auf Anbieterebene noch weiter visualisieren können, dass also auch Kunden direkt sehen, welche Anbieter sind, also nicht nur die Produkte, sondern welcher Anbieter steht dahinter und wie nachhaltig agiert der überhaupt auch in seinem Alltag. Und Amazon, da wird ja, wie du schon sagst, nach Bewertungen und auch nach, wer steckt das mein erstes Geld rein und wie oft wurde es verkauft, gerankt. Und bei uns soll es dann aber wirklich darum gehen, wie nachhaltig ist das Produkt, wie nachhaltig ist der Anbieter. Und danach wollen wir dann auch ranken. Das sind für uns Themen, die einfach mehr Gewicht haben sollten. Also wie wir vorhin schon gesagt haben, eher die Nachhaltigkeit vor Gewinnmaximierung.
Ja. Zum Thema Amazon nochmal ganz klar zu unterscheiden, was ist so ein Unterschied weil Amazon macht ja viele Dinge auch aus Kundensicht gut, ja. Ich liefere unheimlich schnell ein Mega-Sortiment. Es gibt riesige Wechselkosten letztendlich, also für den Kunden Wechselkosten in dem Sinne, weil halt einfach alles super schnell und erreichbar ist und auch zu bekommen ist. Aber was machen sie nicht gut? Und da muss man vielleicht mal ein bisschen hinter die Fassade sehen. Und alles, was sie gut gemacht haben, haben wir versucht letztendlich oder bringen wir auf unser Geschäftsmodell rüber. Das heißt, wir haben ein Öko-Fulfillment auch gemacht. Machen das Öko-Fulfillment, also das heißt Öko-Fulfillment, aber tatsächlich Fulfillment mit Mehrwegverpackungen oder auch Graspapierkartons oder sowas. Und das sind natürlich Themen, da hat Amazon halt nichts damit zu tun. Ja.
Ganz kurz, gleichzeitig bringen was Fulfillment ist, Fulfillment für den Kunden, das wissen ja auch viele nicht. Also ich wusste es vorher auch nicht, was das heißt. Das heißt halt quasi nichts anderes, als dass die Sachen nicht bei dem jeweiligen Anbieter lagern, sondern alle bei uns zentral lagern. Und wenn jetzt jemand von 2 Anbietern Produkte bestellt, muss halt nicht jeder Anbieter ein einzelnes Paket rausschicken, was wieder 2 Pakete für eine Bestellung sind, 2x CO2, 2x Müll, sondern wir können es halt von uns aus beides in ein Paket stecken, in eine Mehrwegversandbox, können es einmal verschicken und der Kunde kriegt nur eine Bestellung, kriegt nur einmal Müll, hat nur einmal den CO2-Verbrauch etc. Das ist halt der Vorteil beim Fulfillment und das gibt es tatsächlich bei gerade mit Mehrwegversand bei keinem Marktplatz bisher. Also das ist auch wirklich ein Alleinstellungsmerkmal bei uns gerade noch. Dabei könnte Amazon, wenn sie wollten, könnten sie das auch. Muss man
ja, genau. Und das ist ja das Thema. Wenn DHL und Amazon sich zusammentun würden und sagen, wir bringen eine Mehrwegversandverpackung auf die Strecke, dann haben die Infrastruktur, die haben die Mengen, das würde funktionieren sofort aus dem Stegreif. Aber es würde natürlich bedeuten, dass ich ein paar Cent von meinem Gewinn abgebe und deswegen geht es bei denen halt, hat es keinen Stellenwert bei denen. Bei uns ist es allerdings gleichzeitig so, wir haben gesagt, wenn wir was verändern wollen, dann sind wir nicht nur eingeschränkt auf unserem Marktplatz, sondern wir gehen auch her und bringen diese Mehrwegversandverpackungen auf andere Kanäle. Ja, also wir haben zum Beispiel Öko-Fulfillment für Anbieter, die auf Amazon zum Beispiel verkaufen. Ja, jetzt können wir diese Reichweite, die sozusagen Amazon generiert, können wir im Grunde genommen nutzen und den Verpackungsmüll ersetzen durch Mehrwegverpackungen. Ja, weil die haben die Reichweite. Wir haben sie noch nicht in dem Maße natürlich. Und für uns ist das oberste Ziel, so viel wie möglich Sendungen zu verändern und eben Abfall CO2 zu sparen. Und deswegen sind wir auch nicht, wir sind da nicht eingeschränkt auf unserem Markt, also sagen, haben irgendwie die Hand über allem drüber und sagen, keiner darf von der Idee wissen oder sonst irgendwas, sondern ganz im Gegenteil. Wir nutzen unser Netzwerk auch dafür, zum Beispiel zu sagen, wir haben hier jemanden eingelagert, der hat vorher in Plastik verpackt. Ja, dem sagen wir, hey, zum Plastik gibt's mittlerweile Alternativen, also probier doch mal aus, ob du deine Produktion nicht auf plastikfrei umstellen kannst. Ja.
Ihr könnt ja auch schon ganz konkret dann auch eure Erfahrungen auch mitteilen, ne, weil es jetzt noch keiner gemacht hat, aber ihr habt jetzt schon gemacht und ihr habt diese Erfahrungen tatsächlich in der Praxis auch gewammelt und könnt sagen, hey, das funktioniert für uns super. Mhm. Probierst du auch mal.
Und wir haben sie natürlich auch immer im Kontakt mit ganz vielen Anbietern und lernen auch da selbst wieder von unseren Anbietern. Ne? Also kriegen da dann Kontakte vermittelt für Verpackungsanbieter, die das noch irgendwas Neues, Cooles haben oder Sachen, an die bisher vielleicht keiner sonst gedacht hat. Und das läuft halt alles bei uns quasi so ein bisschen zusammen und wir lernen alle miteinander. Und das ist natürlich auch was ganz, ganz Cooles an der Nachhaltigkeitsbranche, dass das alles nicht so festgefahren ist und die Leute bereit sind zu lernen und was zu verändern.
Vielleicht abschließend noch die Frage, das, was ihr jetzt aufgebaut habt und auch aufbaut, ist ja schon jetzt keine kleine Nummer und ihr habt ja auch große Ziele. Könnte das jeder auch? Also, oder gibt es irgendwas, was euch besonders macht, wo ihr sagt, ja, ich habe diese Eigenschaften, deswegen kriegen wir das auch hin? Also was habt ihr für euch gemerkt, sind so Eigenschaften, die ihr gebraucht habt, um das Ganze hier in den Start zu bringen?
Ich glaube, ich bin überzeugt davon sogar, dass es jeder kann, aber keiner kann es alleine. Ja, also erstmal, glaube ich, braucht man ein Team, braucht man eine kleine Community, ein kleines Netzwerk, Freunde, was auch immer, mit denen man es aufbauen kann, weil auch bei uns ist es so entstanden. Ja, wir sind ja nicht nur zu zweit, sondern Herr Thomas war mit dabei, die Patricia war ursprünglich mit dabei. Ja, und deswegen alleine so ein Projekt zu stemmen, ist unmöglich. Deswegen auf jeden Fall mit jemandem zusammen. Ansonsten muss man, ich glaube, wir haben viele Themen angesprochen, schon vorher Angst, Thema Punkt Mut auch aufzubringen. Es ist ein Mix aus dem Ganzen und man kann natürlich auch nicht so ganz auch die familiäre Situation irgendwie nicht berücksichtigen, ja, weil bei jedem ist es auch anders und manche haben natürlich dann vielleicht auch was zu riskieren oder aufs Spiel zu setzen. Und im Idealfall ist es so, und wenn irgendjemand Lust hat, letztendlich an einem guten Projekt oder einem grünen Marktplatz zu arbeiten, dann soll er das tun. Und im Idealfall tut das mit uns zusammen, weil wir sind offen dafür. Wir brauchen Menschen, die daran glauben und wir sind auch bereit, unser Wissen zu teilen. Und dementsprechend traue ich sie eben zu, aber wir brauchen ein entsprechendes Netzwerk dazu, einfach um einen rum. Ja, sonst hätten wir es auch nicht dahin gebracht, wo wir heute sind. Ja. Und ich, ganz ehrlich, ich war, das kann die Mika bestätigen, ich war ein paar Mal an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, wirklich. Ich habe keinen Bock mehr, weil ich irgendwie nur noch das Gefühl hatte, von links und rechts sind mir die Steine irgendwie in den Weg geworfen und ich möchte einfach nur umdrehen. Ja, und ich gönne mir einfach mal ein paar Monate Urlaub oder sowas. Ja. Das kommt auch vor und da ist es gut eben, wenn man Leute um sich rumhaut, die dann auch einen auffangen können und vielleicht auch mal kompensieren können.
Also ich persönlich sehe es immer noch ein bisschen anders. Ich denke tatsächlich, jeder kann es schaffen, auch aus jeder Situation heraus und auch alleine. Es kommt natürlich immer darauf an, was ist günstiger. Also ich bin natürlich in einer besseren Startposition, wenn ich ein Team habe, wenn ich eine unterstützende Familie habe, Freunde. Ich bin in einer besseren Lage, wenn ich finanzielle Rücklagen habe, die ich benutzen kann. Ich bin in einer besseren Lage, wenn ich ein BWL-Studium im Rücken habe und vielleicht auch noch irgendwie Verbindungen zu Banken oder Investoren etc. Oder wenn ich auch einfach aus einer Familie, Unternehmerfamilie komme, also aus einem Umfeld, wo das Unternehmertum generell halt auch schon normalisiert ist quasi. Das ist ja auch nicht überall so. Da, wo ich herkomme, zum Beispiel gar nicht. Da gibt es das nicht. Da macht jeder einen Job. Jeder hat also unterschiedliche Voraussetzungen, aber es ist nie ein Grund, sich zurückhalten zu lassen. Es kommt, glaube ich, immer darauf an, genau das zu finden, was man wirklich machen möchte. Und nur wenn man das gefunden hat, wofür man also die Energie aufbringen kann, die Zeit aufbringen kann, wo einem, also es geht nicht darum, was will ich machen, sondern es geht immer darum, was ist es mir wert, die Schmerzen und die Schwierigkeiten auf mich zu nehmen. Ne? Und das ist im Endeffekt das Projekt, was ich finden muss. Und dann kann ich das auch schaffen. Und bei manchen dauert es länger, je nach Startsituation. Bei manchen fallen vielleicht auch mal ein paar Steine mehr in den Weg. Und wenn ich die überkommen kann, aber dann steht mir der Weg offen. Aber man kann es nie vorher wissen und im Endeffekt muss man wirklich immer den ersten Schritt gehen und den Sprung ins kalte Wasser wagen, sonst hat man halt auch keine Chance, ne?
Schöne Schlussworte. Wo kann man, wenn man jetzt gesagt hat, okay, Alternative zu Amazon habe ich mir auch schon immer gewünscht, kannte ich aber nicht, dann gehe ich wahrscheinlich einfach auf fairfox.shop ist, glaube ich, die Adresse, ne?
Genau. Wir freuen uns auf jeden Fall.
Okay. Ich werde es auch verlinken in den Shownotes nochmal für diejenigen, die direkt mit dem Link draufgehen wollen.
Sehr cool.
Und genau, also da findet man euch, wenn man sagt, finde ich super spannend. Genau, das habe ich schon lange mal gesucht. Bei Instagram seid ihr ja, glaube ich, auch unterwegs. Da macht ihr auch regelmäßig, ich habe es mir gesehen. Patrick, du warst auch schon mal beim IGTV unterwegs oder live und hast auch ein bisschen erzählt, was euch so gerade bewegt oder wie ihr angefangen habt. Das heißt, und ich glaube, ihr macht auch viele Interviews mit so Partnern, habt ihr angefangen, die bei euch quasi ihre Produkte auch platziert haben, wo man die Unternehmen hinter den Produkten auch nochmal ein bisschen besser kennenlernen kann. Gibt es sonst noch was, wo ihr sagt, das könnte man sich auch angucken, wenn man noch mehr über euch erfahren möchte oder in Kontakt treten möchte mit euch?
Also gerne auf LinkedIn, da sind wir, glaube ich, beide auch gerne unterwegs, weil das auch immer eine Möglichkeit für uns ist, die Neuigkeiten aus der Nachhaltigkeitsbranche zu verfolgen. Aber ich freue mich auf jeden Fall auch, wenn jemand auf unserer Seite ist und einfach im Chat mal Hallo sagt, hey, ich habe euren Podcast mit Tillmann gehört. Ich bin da also, solange ich nicht gerade im Bett liege, bis zu 18 Stunden am Tag erreichbar. Mache das auch selbst und freue mich einfach über jegliches Feedback, Fragen und so weiter und so fort. Und bin da gerne im Kontakt mit unseren Usern, unseren Kunden.
Ja, dann vielen Dank, dass ihr dabei wart und eure Geschichte auch so offen erzählt habt von eurer persönlichen Geschichte am Anfang. Wie ihr überhaupt dann auch dazu gekommen seid, dass ihr auch bereit wart für diesen mutigen Sprung oder für den mutigen Sprung generell und Einblicke gegeben habt in diese Reise mit Fairfox, die ja gerade erst angefangen hat. Und wünsche euch da noch viel Erfolg mit.
Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Danke.
So, das war wieder ein sehr spannendes Interview, finde ich jedenfalls, mit ja, inspirierenden Elementen, um eure eigenen Ideen anzufangen. Also, fangt an, startet mit all dem, was euch so beschäftigt. Es ist ja leider so, dass man die Dinge, die man später mal zurückblickt auf sein Leben, die man nicht gemacht hat, dass man die am meisten bereut. Von daher, lasst euch da nicht aufhalten. Es ist alles irgendwie machbar und ihr müsst einfach euren Weg finden. Folgt dem Podcast gerne, falls ihr die nächste Folge auch nicht verpassen wollt, wenn ich mich mit den beiden Schwestern von O'Clean unterhalte, die angefangen haben, einfach mal Müll zu sammeln in Hamburg und darum jetzt auch ein Unternehmen aufgebaut haben oder aufbauen. Super spannende Geschichte und auch mit ziemlich viel Basics angefangen, die einfach angefangen haben, Müll zu sammeln und dann immer mehr und mehr Leute auch mit Cleanups mit hinzugeholt haben. Und genau, also mehr möchte ich euch verraten. Da geht es dann in der nächsten Woche weiter mit dem Interview. Von daher folgt dem Podcast, damit ihr das nicht verpasst. Und ja, dann hören wir uns einfach in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, fangt an mit den Ideen, die ihr so habt. Und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Also, macht's gut, euer Tillmann. Ciao.